بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، فرج كرب أمتنا يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله عز وجل، ومع اللقاء 27. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, dem Herzigen, und Frieden und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, so knüpfen wir an den vergangenen Unterrichten bezüglich der Überbringung der koranischen Botschaft. Und so sind wir angekommen beim Dars Nummer 27. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu
khairan. Ahibati fillah, likay nasila al-hadira bil-madi nudhakkir bima sabak. Fama zilna ikhwat al-iman wal-islam amama ijaba ala su'al urida ala al-musannif rahimahullah. السؤال: كيف أجدد ديني؟ فأجاب المصنف للسائل فقال: لابد أن تسأل نفسك سؤالين. الأول: يا نفس، هل تعرفين الله؟ الثاني: يا نفس، هل تعرفين القرآن؟ فإن أجابت النفس عن المسألتين استطعت أن تجدد دينك. وبدأ المصنف في الجواب عن المسألتين، وبدأ بتعريف القرآن، لأنه السبيل إلى معرفة الله رب العالمين. فالله عز وجل عرفناه من خلال آياته ومخلوقاته، الآيات الشرعية والآيات الكونية، عرفنا بذاته في خلال المنهج والكتب التي أنزلها على رسله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد أن تعرفنا عن القرآن على القرآن، بدأ ينتقل بنا المصنف إلى معرفة الله رب العالمين، وبدأ بقضية الخلق، فقال: أول التعريف بالله عز وجل أن تعرف نفسك أنك عبد وأنك مخلوق، إذن لك خالق، الخالق هو الله. فبدأ يتكلم عن قضية الخلق، تكلم عن خلق السماوات والأرض في 6 أيام، تكلم عن خلق آدم على أطوار ومراحل، ثم تكلم عن خلق ذرية آدم داخل الرحم على أطوار ومراحل، وقلنا لماذا هذه المراحل والأطوار؟ كي نتعلم أمرين: الأول الصبر والحلم وعدم العجلة، الثاني سنة التدرج فلا تتعجل. ثم بدأنا نقف مع سنة التدرج من خلال منهج النبي عليه الصلاة والتسليم الدعوي، والذي كان على مراحل، بدءا من تهيئة النبي للنبوة والرسالة، مرورا بمرحلة النبوة والدعوة السرية، ثم مرحلة الدعوة الجهرية، ثم مرحلة الهجرة، ثم مرحلة إقامة مجتمع مسلم، بناء أمة داخل المدينة. وعلمنا أن بناء الأمة استلزم ركائز وأركان. كانت الركيزة الأولى بناء المسجد، الركيزة الثانية الأخوة الإيمانية، الثالثة المعاهدات مع غير المسلمين، الرابعة بناء جيش قوي. اتكلمنا عن جميع المراحل السابقة فيما مضى، وانتهينا إلى بناء المجتمع في المدينة، فاتكلمنا عن المسجد ودور المسجد، ثم انتقلنا إلى الأخوة الإيمانية وكيف وثق الإسلام رابطتها. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه، فما زلنا مع الأخوة الإيمانية وكيف وثق الإسلام رابطتها.
So machen wir weiter, liebe Geschwister, und wie wir es uns angewöhnt haben, am Anfang eine kurze Zusammenfassung bezüglich den vergangenen Unterrichten. Wir haben darüber gesprochen, dass der Autor des Buches gefragt worden ist, dass eine fragende Person zu ihm gekommen ist und ihn gefragt hat, yani, wie kann ich meine Religion erneuern, beziehungsweise wie kann ich meine Religion erfrischen? Und so hat er ihm geantwortet mit zwei Gegenfragen und ihm zur Aufgabe gestellt, dass er seiner eigenen Nefs zwei wichtige Fragen stellt. Und zwar erstens, ja, Nefs, kennst du Allah? Und zweitens, ja, Nefs, kennst du den Koran? Und wir haben erwähnt, liebe Geschwister, dass es wichtig ist, dass man sich mit dem Koran auseinandersetzt, beziehungsweise dass man Kenntnis über den Koran hat, damit man im Endeffekt die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala erlangt. Denn der Koran, liebe Geschwister, hat es uns beigebracht, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anhand von zwei wichtigen Zeichen beziehungsweise Merkmalen kennenlernt. Erstens, dass man die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der islamischen Gesetzgebung, in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, dass man ihn auf diesem Weg kennenlernt. Und das Zweite ist die Umgebung, die ein jeder von uns wahrnimmt und das, was ihn umgibt, sei es jetzt von der Natur, sei es von Sonne, von Mond und so weiter und so fort. All das, was dich umgibt, was ebenfalls zur Erschaffung Allah subhanahu wa ta'ala gehört, auch dies sind Zeichen, die einen dazu bringen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernt. Und wenn du dann die Kenntnis über diesen Koran hast, wird es dich im Endeffekt dazu verleiten, Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu haben. Und damit du Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernst, ist es ausschlaggebend, dass du mit einer sogenannten Erkenntnis beginnst. Denn für denjenigen, der Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen möchte, der muss sich selbst zuerst mal kennenlernen. Das heißt, wenn du dich fragst, wer ist Allah, stell dir ebenfalls die Frage, wer bist du eigentlich? Und dann wirst du ganz schnell zur Erkenntnis kommen, dass du ein Geschöpf bist. Und wenn du zu dieser Erkenntnis gekommen bist, dass du ein Geschöpf bist, dann musst du zwangsläufig zur Erkenntnis kommen, dass es für dieses Geschöpf einen Schöpfer gibt. Jemand, der dieses Geschöpf erschaffen hat, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Danach haben wir uns Surat al-Mu'minun angeschaut, liebe Geschwister, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung des Koran über die Erschaffung des Menschen gesprochen hat. Ja, dass er am Anfang über die Erschaffung von Adam a.s. erschaffen hat, wie er Adam a.s. erschaffen hat und danach, wie er ebenfalls die Nachkommen von Adam a.s. erschaffen hat. Sprich, wie das Ganze begonnen hat mit einem Samentropfen und mit einem Anhängsel, mit einem Fleischklumpen und so weiter und so fort. Danach haben wir uns eine weitere Thematik zur Brust genommen und zwar haben wir darüber geredet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala doch im Koran sagt, in der sinngemäßen Übersetzung, sei, yani, und seine Angelegenheit ist es, wenn er zu einer Sache will, dass sie ist, so sagt er, sei und sie ist. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala derjenige zu einer Sache sagt, sei und sie wird, wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala die Erde in Etappen erschaffen? Und wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls Adam a.s. so erschaffen, wie er es uns im Koran beigebracht hat? Und wieso ist ebenfalls die Erschaffung des Menschen, yani die Nachkommenschaft Adams a.s., wieso ist sie ebenfalls in solchen Etappen aufgebaut und dann sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass uns Allah subhanahu wa ta'ala damit etwas sehr, sehr Wichtiges beibringen möchte. Und zwar, dass eine Sache, yani, dass eine Sache, wenn sie in Etappen kommt, dass Allah subhanahu wa ta'ala es uns beibringen möchte, dass man, wenn man eine Sache zu erledigen hat oder eine Sache vollzieht oder praktiziert, dass man sich yani nicht, dass man nicht voreilig sein soll in dieser Angelegenheit, dass man nicht voreilig sein soll in dieser Angelegenheit und dass genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen in Etappen erschaffen hat, genauso man die Dinge zu nehmen hat. Und das sehen wir ebenfalls in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht damit begonnen, indem er direkt Jibril alaihi wasallam gesandt hat mit dem kompletten Koran und gesagt hat, hier, geht danach und praktiziert danach, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat ebenfalls den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorbereitet, bevor er überhaupt diese Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Und das ist jetzt natürlich sehr umfangreich, wenn wir darüber nochmal explizit sprechen. Aber für die Geschwister, die in den vergangenen Unterrichten anwesend waren, haben wir gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch vor der ersten Offenbarung darauf vorbereitet hat. Und nachdem er die ersten Verse bekommen hat, wie dann der Zustand war, als er nach Hause gegangen ist und gesagt hat, deck mich zu, und wie dann die Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala angefangen hat, indem er zuerst mal im kleineren Kreis angefangen hat, indem er seine Bekannten und Angehörigen und dann im kleinen Kreis, wie wir gesagt haben, im Dar al-Arqam, ibn Abi al-Arqam, yani, dass er in diesem Hause die Da'wah angefangen hat und dann die Da'wah sich verbreitet hat und dann der Aufruf von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist, die Da'wah yani, offenkundig zu machen und dann die Hijra und so weiter und so fort. So was wir im Endeffekt gekommen sind, ist ebenfalls diese etappenweise Einführung einer islamischen Gesellschaft oder eines islamischen Staates, auch wenn ich diesen Begriff nur ungern benutze, aber die meisten wissen ja nicht, was damit gemeint ist, wie man eine islamische Gesellschaft aufrecht erhält, mit allen Strukturen, die dieses beinhalten muss. Und dann haben wir gesagt, dass der erste Aufruf es war, dass die Moschee gegründet wird, damit man die Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala vollzieht und danach die Stärkung der Brüderlichkeit. Die Stärkung der Brüderlichkeit, und das waren ebenfalls Themen des letzten Vortrages und das ist das, wo wir heute anknüpfen werden, bi'idhnillah.
في اللقاء الماضي تعرفنا على منهج الإسلام في توثيق رابطة الأخوة الإيمانية والتي بدأت بالحث على البعد عن الظلم والنهي عن الشح والإضرار بالغير. في هذا اللقاء نواصل. فالباب الثاني الذي من خلاله وثق الإسلام رابطة الإخاء عن طريق التوجيه إلى هذا الحق أي حق الأخوة الإيمانية بالتنويه أو الإشارة عن مدى الترابط الإيماني والتكافل في الحقوق. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أو كما قال النبي. إذا تدبرنا هذا الحديث وما فيه من أحكام كان التدبر مدعاة لتوثيق رابطة الأخوة الإيمانية. فلنستمع إليه مرة ثانية. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. سأذكر معاني الكلمات سريعا عشان المترجم، ثم نشرح في الشرح والتفصيل. لا تحاسدوا. التحاسد معناه أن تكره النعمة على غيرك، تكره أن يتفوق غيرك عليك في أي باب من أبواب الدنيا، فمجرد الكراهية حسد. فإن تمنيت زوال هذه النعمة عن أخيك فهذا هو الفجور في الحسد، هذا فجور يعني أعلى كبحا من الحسد، مجرد الكره حسد. فإن تمنيت زوال النعمة عن أخيك فهذا فجور. ولا تناجشوا. التناجش بمعنى المكر والخداع والتحايل، وسوف نوضح بعض صوره، ولكن بس الكلمة عشان المترجم. ولا تباغضوا. تباغض يعني الكراهية التي تولد الخصام، ولذا قال بعده ولا تدابروا. تدابر أن تعطي أخاك دبرك، يعني ظهرك، كناية عن المشحنات، كناية عن الكراهية. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذه معلومة، فلان اشترى سلعة وأنت علمت أنه قام بالشراء فتذهب أنت للبائع وتزيد في الثمن حتى تأخذ أنت البيعة وأنت تعلم أن أخاك قد اشترى، فهذا من المنهي عنه لأنه يؤثر على الأخوة. وكونوا عباد الله إخوان، معلوم أمر بالأخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، الظلم معلوم، أي لا ينقص حقه، ولا يخذله، أي لا يتركه عند الشدة فلا يسانده، ولا يكذب، لا يكذب عليه ولا يكذبه، ولا يحقره الاحتقار، أي لا يقلل من شأنه. التقوى ها هنا، التقوى معلومة، تنفيذ الأمر واجتناب النهي وتعظيم الأمر، ومحلها القلب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيك من الشر أن يحقر أخاه المسلم، هذا أعظم الشر، أن تحقر أخاك المسلم، أن تقلل من شأنه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذه أمور محرمة لا يجوز الاعتداء عليها بغير حق. هذا هو المعنى الإجمالي للحديث، وبعد أن يترجم المترجم نقف معه وقفة.
Im letzten Vortrag, liebe Geschwister, vor zwei Wochen haben wir über die sogenannten Grundpfeiler gesprochen, die wichtig sind für eine islamische Brüderlichkeit. So haben wir darüber gesprochen, dass es sehr, sehr wichtig ist, beziehungsweise dass es elementär wichtig ist, dass wenn man eine islamische Brüderlichkeit hervorrufen will, dass diese auf gewissen Pfeilern basiert. Und zwar erstens haben wir gesagt, dass man sich selbst kein Unrecht zufügt oder den anderen kein Unrecht zufügt. Und dass man nicht geizig sein sollte, weder in Bezug auf sich selbst noch in Bezug auf seine Geschwister. Und dass man niemandem einen Schaden zufügen sollte. Heute, bismillah ta'ala, werden wir bei diesem Thema weitermachen bezüglich der islamischen Brüderlichkeit. Und erwähnen einen Hadith, der überliefert ist von Abu Huraira radiallahu anhu, der überliefert ist im Buche von Imam Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: Seid nicht neidisch aufeinander und überbietet einander nicht beim Handel. Hasst nicht einander, wendet euch nicht voneinander ab, unterbietet einander nicht beim Kauf, sondern seid im Dienste Allahs Brüder. Ein Muslim ist der Bruder jedes Muslims. Er fügt ihm kein Unrecht zu, er verachtet ihn nicht und er lässt ihn nicht im Stich. Die Gottesfurcht ist hier im Herzen, und so zeigte der Prophet sallallahu alaihi wasallam dreimal auf sein Herz. Die Gottesfurcht ist hier im Herzen, die Gottesfurcht ist hier im Herzen, die Gottesfurcht ist hier im Herzen. Es ist schlimm genug, wenn jemand seinen muslimischen Bruder verächtlich behandelt, Blut, Besitz und Ehre eines jeden Muslims sind für einen anderen Muslim verboten, sind für einen anderen Muslim haram. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir über diese Angelegenheit reden, über diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er damit beginnt, indem er sagt, seid nicht neidisch aufeinander. Oft ist es so, dass man Eifersucht und Neid oder ähnliches nicht voneinander trennen kann. Dass man Neid hat, ist eine Krankheit, die man im Herzen hat. Es reicht schon aus, wenn du beispielsweise möchtest, dass diese Ni'ma, die beispielsweise dein Bruder XY hat, dass du möchtest, dass diese Ni'ma von ihm geht. Das reicht schon, dass man es als Neid bezeichnet. Oder dass du dir wünschst, anstatt dass sie ihm gegeben worden wäre, dass sie mir gegeben worden wäre. Du möchtest, dass dein Bruder, der vielleicht in einer Ni'ma ist oder vielleicht eine Gabe hat von Allah subhanahu wa ta'ala, du gönnst sie ihm nicht, sondern du wünschst dir vielmehr, dass du sie eigentlich hast. Das ist damit gemeint und das ist eine Krankheit im Herzen, dass man sich beim Handel weder überbieten noch unterbieten sollte, dass man sich nicht gegenseitig hassen sollte, man sollte sich nicht voneinander abwenden, sondern seit dem Dienste Allahs Brüder, ein Muslim ist der Bruder eines jeden Muslims, er fügt ihm kein Unrecht zu, er verachtet ihn nicht und er lässt ihn nicht im Stich. Die Gottesfurcht, Taqwa, dass man die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala einhält und von den Verboten Allah subhanahu wa ta'ala fernhält, ist im Herzen, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam dreimal gezeigt hat, dass die Taqwa im Herzen ist. Es ist schlimm genug, wenn jemand seinen muslimischen Bruder verächtlich behandelt. Blut, Besitz und Ehre eines jeden Muslims sind für einen anderen Muslim haram.
Für Gott, Nabi alaihi salatu wa sallam, la tahasadu. Al-Islam حريص كل الحرص الحرص على إبعاد كل ما يؤثر على الأخوة بين المسلمين فأي أمر يؤثر على العلاقة الطيبة بين المسلم وأخيه المسلم نهى عنه الإسلام ومنه التحاسد لا تحاسد من المعلوم أن الحسد مركوز في طبيعة الإنسان مركوز كل إنسان في حسد قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يبقى الحسد أصل مركوز فينا لكن هناك من يكبته داخله فلا يظهره علوا بإيمانه وهناك من يظهره ويقع فيه يبقى الحسد موجود في كل إنسان كل إنسان موجود فيه هذا الأصل لكن هناك من يعلو إيمانه فيكبت حسده بداخله ولا يظهره ويروض النفس وهناك من يظهره ويقع في الكبيرة ويقع في الحرام لا تحسدوا يبقى الحسد مركوز نعم طب إيه مفهوم الحسد؟ لأن البعض يفهم الحسد فهما خاطئا البعض بيعتقد ان الحسد معناه ان انا اتمنى زوال النعمة عن اخي وارجوها لي انا لا 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 مش هو ده الحسد هذا اعظم من الحسد ده اسمه الفجور في الحسد انما الحسد مجرد ان تكره النعمة على اخي يعني رأيت اخاك ربنا من عليه بنعمة في الدنيا مثلا اشترى سيارة جديدة ثم انت تتضايق بس مجرد ان انت تتضايق او تكره هو ده الحسد كبيرة من الكبائر اثمت وقعت في كبيرة لماذا لان كرهك هذا معناه اعتراض على الله رب العالمين فالذي يرزق هو من الله يبقى كأنك كرهت نعمة ربك على الناس قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا إلى مين اللي بيقسم الأرزاق الله أعطى هذا ومنعني إذن لحكمة فهو الحكيم جل جلاله فلابد أن أصبر على المنع ولا أكره عطية أخي أبدا لا أكره مجرد كرهي حسد فانظر إلى جمال الإسلام كيف يهذب النفس وكيف يزكي النفس وينقيها من العلل والآفات والأضرار يقول لك احذر لا تحسد اوعى تكره النعمة على أخيك المسلم. يبقى مجرد الكراهية للنعمة على الغير هو ده الحسد. طيب الفجور في الحسد إنك تتمنى زوالها عن أخيك وتكون لك أنت. الله أكبر، هذا يسمى الفجور في الحسد. يعني أنت بقى تخطيت حتى الكبيرة إلى كبيرة أخرى وهي الفجور فيها والعياذ بالله، لأن المعاصي درجات، هناك الكبائر وهناك الصغائر، والكبائر نفسها منها الأشد ومنها الأخف، فالأمر جلل. إذن كان النبي حريصا على تنقية النفس المسلمة من تلك العلل والآفات التي تؤثر على سلامة الأخوة الإيمانية، لذا قال لا تحاسد. فالنهي هنا للتحريم، وانتبه أن الحسود لا يسود، يعني حسدك ينقلب عليك غما وكمدا وهما، تبقى عايش مغموم على طول، مهموم على طول، ولا تحصل إلا ما قسمه الله. فآه من نعمة الرضا، ارضى بما قسمه الله لك، تكن أغنى الناس، ولا تنظر إلى النعمة في يد الغير. ولذا في باب الدنيا أمرنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ألا ننظر إلى من هو فوقنا، ولكن ننظر من هو في الأسفل، أسفل منا في عطاء الدنيا، حتى لا نزدال نعمة الله علينا. يعني أنت ماشي على رجليك مثلا، ما عندكش سيارة، لا تنظر لصاحب المرسيدس أو الأودي أو الأوبل، لكن انظر للي راكب كرسي متحرك ولا يمشي على قدميه، وانت ماشي على قدميك. هو ما يستطيع يمشي على رجليه، راكب ايه؟ مقعد. فإذا رأيته قلت الحمد لله، أنا في نعمة، أنا في نعمة. هكذا ما عندك الماء، ما تنظر للمليونير ولا للملياردير، ولكن انظر للي ما عنده سكن وانت عندك سكن، انظر للي بينام في الطرقات يتسول الناس اعطوه او منعوه وانت عندك ما يكفيك قوتا، فعندها تقول الحمد لله. زي احد الحكماء ماشي حافي القدمين، ما عندوش انه يجيب حذاء، وكان دائما حزينا لضيق حاله، يقول فزال حزني عندما مررت بطريق فرأيت رجلا مقطوع القدمين، فقلت اللهم لك الحمد، أنا عندي قدمين. أي نعم ما عنديش حذاء، لكن عندي إيش؟ قدمين، غير مقطوع القدمين. فانظر إلى من هو دونك في أمر الدنيا حتى لا تزدال نعمة الله عليك، واعلم أن الأرزاق مقسومة وأنك لن تأخذ إلا ما قسمه الله، فارض بما أعطاك الله تكن أغنى الناس. نعم.
Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir uns diese Grundpfeiler ansehen, die Allah subhanahu wa ta'ala gesetzt hat und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der Sunna, dann sehen wir, dass alles, was die Brüderlichkeit in jeglicher Hinsicht belasten könnte, dass diese im Islam verboten worden sind. Egal was es ist, alles, was irgendwie die Brüderlichkeit unter den Muslimen belasten könnte, wurde im Islam verboten. Und das ist auch das, was wir hier sehen, wenn wir über das Thema Neid sprechen. Denn jeder Mensch von uns hat eine gewisse Art an Neid, die er mit sich trägt. Die jeder Mensch von uns hat. Aber oftmals ist es so, dass derjenige, der einen starken Iman hat, dass er weiß, damit umzugehen, um diesen Neid ruhig zu halten. Um diesen Neid ruhig zu halten, sodass es nicht ausschlaggebend ist oder dass es nicht ihn belastet oder ihn zu Sünden bringt oder ähnliches. Das heißt, jeder, der eine gewisse Art von Neid mit sich trägt, nur lassen sich die Menschen dann in zwei unterteilen. Der eine, der so sein Iman im Griff hält und die Menschen nicht beneidet, beziehungsweise die Menschen nicht möchte, dass die Ni'ma von ihnen weggenommen wird oder ähnliches. und der andere, der es nicht im Griff hat und den es dann zu den Sünden bringt. Denn wenn wir über Neid sprechen, dann ist es so, dass es ausreichend ist, wie es der Sheikh verdeutlicht und erläutert hat, dass es ausreichend ist, wenn du einen Bruder siehst, der eine gewisse Ni'ma bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala und es gefällt dir nicht, beziehungsweise du möchtest nicht, dass er diese Ni'ma hat. Das ist schon ausreichend, dass man es als Neid betitelt. Yani es muss nicht erst so weit kommen, dass du dir wünschst, dass du diese Ni'ma bekommst, sondern es reicht vollkommen aus, dass wenn du einen Bruder siehst, der eine gewisse Ni'ma hat, ja, und du denkst dir, boah, warum hat der die bekommen? Ja, das ist schon vollkommen ausreichend, dass man sagt, dass es Neid ist und das ist eine Krankheit. Und das ist, wie der Sheikh gesagt hat, eine von den großen Sünden, keine kleine Sünde, sondern es gehört zu den großen Sünden, bei denen man bei Allah subhanahu wa ta'ala darum, um Vergebung bitten muss. Das heißt, wie wir gesagt haben, und die nächste Steigerung von diesem Neid, was die Sünden lassen sich unterteilen, natürlich in kleine und große Sünden, aber auch die großen Sünden, gibt es natürlich auch die großen Sünden, die im Kapitel der großen Sünden vielleicht kleinere sind, ja, und dann gibt es wiederum die gewaltigeren Sünden. Und die Steigerung von diesem Neid ist, wie wir vorhin gesagt haben, dass wenn du einen Bruder siehst, der eine gewisse Ni'ma hat, dass du neidisch bist, dass du sagst, warum hat er sie bekommen, und du dir wünschst, dass du sie bekommen hättest, anstatt dass er sie bekommt. Das heißt, wenn wir sagen über die kleine Stufe, die auch schon zu den großen Sünden gehört, ist, dass du nicht damit zufrieden bist. Und warum ist es eine große Sünde, liebe Geschwister? Weil die Arzak, wenn wir über Rizq reden, dann hat man oft ein Verständnis nur über Geld und Vermögen. Aber Rizq ist alles. Alles zählt zum Rizq, alles, was man von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Das heißt, wenn wir über Rizq sprechen, und Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der den Rizq verteilt, das heißt beispielsweise Allah azza wa jal ist derjenige, der den Rizq unter den Menschen verteilt und er hat Person XY eine Art des Rizq gegeben und mir gefällt es nicht. Das heißt, warum ist diese Sünde so gewaltig und so als eine große Sünde gesehen? Weil du gleichzeitig, indem du diesen Bruder betrachtest und dir sagst, warum hat er sie bekommen, ist es schon ausreichend, dass du gleichzeitig auch Zorn erwägst von Allah subhanahu wa ta'ala, dass du nicht zufrieden bist, wie er den Rizq unter den Menschen verteilt hat. Das heißt, ich hoffe, das ist einigermaßen angekommen. Das heißt, wenn ich einen Bruder sehe, der eine gewisse Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, und ich bin neidisch darauf, ich gönne es ihm nicht, so wie man es so schön sagt, ja, ich gönne es ihm nicht, dann ist es nicht nur, dass du diesem Bruder gegenüber etwas Schlechtes denkst, sondern gleichzeitig bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wenn du damit nicht einverstanden bist, zeigt das, dass du damit nicht einverstanden bist, wie Allah subhanahu wa ta'ala al-Arzaq unter den Menschen aufgeteilt hat. Und wie wir gesagt haben, die Stufe, die noch gewaltiger ist, dass du es ihm nicht nur gönnst, sondern gleichzeitig dir wünschst, hätte ich sie lieber bekommen, anstatt dass er sie bekommen hat. Und das ist die noch gewaltigere Stufe als der normale Hasad, den man kennt. Und hier sehen wir, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er sagt, seid nicht neidisch zueinander bzw. aufeinander, dann ist das in einer Befehlsform gesprochen. Und das heißt, das ist ein Gebot von Allah, von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn er sagt, seid nicht neidisch aufeinander, das ist eine Pflicht als Muslim, dass du dir dieses Gebot zu Herzen nimmst und es als Befehlform siehst, dass du den Neid, den du in dir hast, unterdrückst, dass du niemals neidisch bist auf einen Bruder. Und das ist auch, liebe Geschwister, wenn wir über das Thema Neid sprechen, jetzt abgesehen, und das ist natürlich schon genug, aber abgesehen von der Sünde, die du erwägst, und dass du nicht zufrieden bist mit dem, wie es Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat, und dass du es deinem Bruder nicht gönnst, total abgesehen davon, obwohl das jetzt schon ausreichend ist, ist es oft so, dass die Person, die die Krankheit des Neides mit sich trägt, dass es eine Person ist, die oft ein unglückliches Leben führt. Und das ist eine logische Schlussfolgerung, wenn ich jetzt hier lebe, in dieser Dunya, und ich schaue auf den, der ein brandneues Auto hat und ich beneide dich darauf. Und ich schaue auf den, der selbstständig ist, eine Firma hat und ich beneide dich darauf. Und ich schaue auf den und ich beneide dich darauf. Und der hat sich ein Haus gekauft und der ist neidisch darauf. Ja? Und der hat das gemacht und der hat das gemacht. Und ich bin immer neidisch darauf. Das heißt, dein ganzes Leben führst du eigentlich damit, dass du andere Menschen anguckst und du gönnst ihnen diese Gabe nicht und du bist immer unglücklich. Das heißt, man kann das auch so als Kapitel aufschreiben oder als wichtiges Zitat des Abends, dass wir sagen, das glückliche Leben wird nur derjenige führen, der zufrieden ist mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala für ihn als Rizq aufgeschrieben hat. Das heißt, das glückliche Leben für derjenige, der zufrieden ist und der glücklich ist und zufrieden ist mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Und das ist eine Mammutsaufgabe. Das ist eine Aufgabe, die gewaltig ist. Denn wenn wir sagen, du musst zufrieden sein, dann ist derjenige vielleicht, der einen Monatslohn von was weiß ich wie viel 1000 Euro und der fährt ein dickes Auto und hat ein Auto, ja, ich bin zufrieden mit dem, was. Aber auch derjenige, der nichts hat, vielleicht derjenige, der arm ist, derjenige, der bedürftig ist, ja, man muss immer auf denjenigen schauen, der in der Dunya unter dir ist. Und das ist das, was uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. Schaue in der Dunya immer auf denjenigen, der unter dir ist. Denn wie wir gesagt haben, wenn du immer nur hoch guckst, wirst du niemals zufrieden sein. Das heißt, wenn du unzufrieden bist oder gerade unglücklich, weil du dir nicht die neuesten Schuhe kaufen kannst, dann musst du auf denjenigen schauen, der überhaupt kein Geld hat, um sich irgendwelche Schuhe zu kaufen. Dann schaust du auf denjenigen, der so bedürftig und arm ist, dass er barfuß laufen muss. Und derjenige, der barfuß ist und nichts hat, um sich Schuhe zu kaufen, der muss auf denjenigen schauen, der überhaupt nicht in der Lage ist, selbstständig zu laufen, weil er auf einem Rollstuhl sitzt beispielsweise. Das heißt, dann wiederum wird sich derjenige, der keine Schuhe anhat, der barfuß läuft, der wird sich sowas von glücklich schätzen, dass er überhaupt zwei Beine hat, die anständig funktionieren. Und derjenige, der auf dem Rollstuhl sitzt und nicht laufen kann, der soll auch zufrieden sein. Denn vielleicht hat er noch sein Augenlicht und er hört noch. Es gibt andere, die sitzen im Rollstuhl und die sehen gleichzeitig nicht. Das heißt, liebe Geschwister, diese Kette, die kann man bis ins Unendliche führen. Und wenn es was ist, dann ist das das Schöne und das Barmherzige an dieser Religion, dass es uns beibringt, dass man seine Herzen reinigen sollte und nicht neidisch aufeinander sein sollte und immer zufrieden sein sollte mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala für einen vorgeschrieben hat.
هذا النوع من الحسد هو الحسد المذموم الذي يأثم صاحبه. هناك نوع من الحسد هو الحسد المحمود الذي يؤجر صاحبه ويسمى الغبطة. وهذا هو الذي يدعوك إلى التنافس في الدين. تنافس في الدين. وهذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في سبيل الله رب العالمين. أو كما قال النبي. الحسد ده يسمى الحسد المحمود. يعني رأيت إنسانا من الله عليه بالحكمة أي بالعلم الشرعي علم القرآن والسنة وهو يقضي بها بين الناس يعني يعلمها للناس بعد أن عمل بها يعمل بالقرآن ويعمل بالسنة ويعلم الناس القرآن يعلم الناس القرآن ويعلمهم السنة يصلي بالناس إماما يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر فعندها تتمنى أن تكون مثله وزيادة هذا مطلوب أنت ما كرهت النعمة على أخيك ولكن أحببتها وتمنيت الزيادة عليه هذا هو المطلوب شرعا وفيه قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافس يبقى أنت مطالب بده أن تتنافس في هذا الباب النوع الثاني رجل أعطاه الله المال وسع عليه قوي الرجل ده صالح بدأ ينفق المال فين في سبيل الله حتى فسلطه على هلكاته يعني خلصه كله في سبيل الله مش مجرد بس أنه يطلع الفاضل لا 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 فسلطه على هلكاته في سبيل الله يعني يتخلص منه كله من أجل الله الله أكبر يعتقد إنسان خير بطبعه عنده مال فيبدأ زكاة المال يخرجها في موعده يعطي الفقير والمحتاج يكفل الأرامل والأيتام في مشروعات الخير تجده سريعا منفقا جوادا في صلة الأرحام جواد كريم معطاء الله أكبر حضرتك بقى شفت الكلام الجميل ده هتنافس معاه أخذ بالأسباب واجتهد يا رب اعطيني المال حتى أكون مثله والله حتى وإن لم يعطك المال فأنت أخذت أجر مثل أخيك الذي أنفق بنياتك الصالحة شوف مجرد النية أنا ما عندي المال لكن رأيت أخي الصالح ينفق من ماله يا رب إن أعطيتني المال لأكونن مثله أبشر أخذت نفس أجر الصدقة التي أخرجها أخوك الله أكبر. ليه؟ رب قوم نياتهم خير من أعماله. بصدق نياتك على الفعل فعلت، حتى وإن لم تفعل. يا إيه الجمال ده يا أخو. والله شوف، ممكن تتاجر مع الله بالنية، فده اسمها الغبطة أو التنافس في الخير، وده اللي قال عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في بيان حال بعض الناس يوم القيامة. فبين فقال: يأتي الناس يوم القيامة على منابر من نور. الله أكبر. منابر، نعم، يقفون على منابر نورانية من نور. انظر: يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله. هي دي الغبطة، هي أن يتمنوا مكانتهم. الله أكبر. يغبطهم الأنبياء والشهداء. إذن هم أفضل من الأنبياء؟ لا، ولكن هذا الأمر لبيان منزلتهم عند الله، لتعلم مدى عظم المنزلة عند ربهم جل جلاله. أن الأنبياء يتمنوا مكانتهم، وإن كان الأنبياء في أعلى من مكانتهم بلا شك، ولكن ده يصاق لبيان المنزلة. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا. قالهم: قوم تحابوا بروح من الله على غير أرحام بينهم، فوالله إنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يفزعون إذا فزع الناس. الله أكبر. إذن من أراد الأمن يوم الفزع فعليه بالأخوة الإيمانية. تحابوا بروح الله، قرئت روح، والروح هو القرآن. إذن بسبب القرآن والسنة اجتمعوا على حب الله. الله أكبر. آدي المصدر هو. وقيل إن هو الروح، والروح بمعنى النعيم، خلاص. فبسبب ما حصلوه من نعيم من المنهج وتزكية نفوس أقبلوا على حب الله. والأول هو الوارد عن الشراح، روح أي القرآن الكريم، فقد سماه الله روحا في آخر سورة الشورى: أنزلنا إليك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي القرآن. فالشاهد هنا الغبطة. إذن الغبطة إن أنت حضرتك لو رأيت رجلا صالحا في أي باب من أبواب الخير عليك أن تتمنى منزلته وتسعى لتحقيق ذلك وتتنافس معه في الخير. ولذا كان بعض السلف يقول: من نافسنا في ديننا نافسناه، ومن نافسنا في الدنيا ألقيناها في نحره، أي لا ننافس أحدا في الدنيا ولكن منافستنا في الدين فقط، أفعال الخير. يبقى هذا النوع من الحسد محمود. يعني مثلا رأيت قارئ للقرآن متقن تتمنى أنك تكون مثله، هذا حسد محمود، وخذ بالأسباب حتى تصل. وهكذا عالم تتمنى تكون مثله وأفضل، اتنافس معه وهذا يحمد. صاحب مال ينفق، اتنافس معه وهذا يحمد، ولكن احذر أن تكره النعمة على الغير.
Dann gibt es, liebe Geschwister, zwei Arten von Neid, die dem Muslim erlaubt sind. Und das, wie der Sheikh gesagt hat, der arabische Begriff Al-Ribta bedeutet, dass es zwei Personen gibt oder dass es zwei Eigenschaften gibt, in denen es dem Muslim erlaubt ist, Neid auszuüben. Denn wie gesagt, vorhin haben wir gesagt, dass es eine Krankheit ist, wenn man Neid zeigt gegenüber anderen Personen. Und jetzt erwähnen wir eine Ausnahmeregel, in der es erlaubt ist, Neid zu zeigen. Und zwar ist das, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Es gibt keinen Neid, und damit ist im Arabischen gemeint, yani es soll keinen Neid geben, außer in Bezug auf zwei Personen. Der eine hat eine Weisheit bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala und er handelt danach, und der andere hat yani sein Vermögen, ist sehr vermögend und gibt sein Vermögen auf, um es auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala zu spenden. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam bringt uns hierbei, dass wenn du eine Person siehst und wenn wir sagen, sie hat eine Weisheit und handelt danach, dann ist damit auch natürlich das Wissen gemeint. Ja, eine Person, die Wissen hat, über den Koran, über die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Du siehst beispielsweise, wie er da vorne sitzt und wie er die Menschen lehrt und er hat eine Weisheit und wie er ihnen die Religion beibringt und so weiter und so fort. Wenn du das siehst, ist es dir erlaubt, dass du neidisch bist auf diese Eigenschaft, dass du ihn beneidest. Aber du beneidest ihn nicht in der Art und Weise, dass du dir wünschst, dass diese Ni'ma von ihm weggeht, sondern du beneidest ihn um seine Stellung, um sein Wissen, um seine Weisheit und du wünschst dir, dass du so bist wie er oder sogar noch besser als er. Das heißt, ausschlaggebend ist hier, der ausschlaggebende Unterschied ist auch, dass du dir nicht wünschst, dass diese Ni'ma von ihm geht, sondern du gönnst sie ihm, aber du wünschst dir, dass du sie bekommst und dass du noch besser bist als er. Und die zweite Person ist die Person, die wohlhabend ist und das Geld auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala spendet. Im arabischen Sprachgebrauch, in diesem Hadith, liebe Geschwister, wird ein Ausdruck erwähnt, in dem gesagt wird, dass er sein Vermögen dazu, ich versuche es jetzt einfach mal so auszudrücken, dass er sein Vermögen dazu verdammt hat, um es auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala aufzugeben. Das heißt, nicht nur das, was übrig geblieben ist, dass er das nimmt und davon spendet, sondern wenn es nach ihm geht, sein ganzes Vermögen, alles will er auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala spenden. Und das sind die zwei einzigen Personen, bei denen es sogar erwünscht ist, ja, nicht nur erlaubt, sondern bei denen es sogar erwünscht ist, dass man sie beneidet. Und ebenfalls bei dem wohlhabenden Spender, ebenfalls wie bei dem Gelehrten, bei dem Wissenden, dass man sich nicht wünscht, beispielsweise, du siehst einen Bruder, der ist immer am Spenden, du siehst, egal wo eine Spendenaktion ist, ist er immer dabei, du wünschst dir nicht, dass diese Ni'ma von ihm geht oder dass sein Vermögen von ihm geht, sondern du siehst ihn und du wünschst dir, wenn ich so viel Geld hätte wie er, ich würde versuchen, noch mehr auszugeben, als er ausgibt. Und das ist das Gewaltige. Im Islam heißt es, dass die rechtschaffenen Menschen diejenigen sind, die mit ihrer Niyya einen Handel mit Allah subhanahu wa ta'ala machen. Das heißt, selbst wenn du kein Geld hast und du hast kein Vermögen und vielleicht bist du wirklich ein armer Schlucker, du hast überhaupt nichts, aber du siehst andauernd jemanden, der immer am Spenden ist und du wünschst dir, und natürlich ist es jetzt hier gemeint, wir brauchen uns ja nichts vorzumachen, nicht, dass wir sagen, wir tricksen Allah subhanahu wa ta'ala aus, ja, wir sagen, boah, wenn ich so viel Geld hätte, würde ich spenden, aber in Wirklichkeit hast du das nicht in deinem Herzen. Das ist nicht damit gemeint, ja, sondern Allah subhanahu wa ta'ala kennt die Absicht eines jeden Muslims. Und Allah subhanahu wa ta'ala kennt das, was war und das, was ist und das, was kommen wird und das, wie es gekommen wäre, selbst wenn es nicht kommt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, du siehst eine Person, die dauernd spenden ist, wohlhabend ist und du wünschst dir und du denkst dir bei Allah, hätte ich so viel Geld wie er, ich würde genauso viel spenden. Und wenn diese Absicht wirklich rein ist und 100% sauber ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, dann bekommst du dieselbe Belohnung wie derjenige, der spendet, auch wenn kein Cent aus deiner Tasche rausgekommen ist. Und das ist das Gewaltige, liebe Geschwister. Deswegen ist es so, deswegen die Absicht spielt im Islam, und das brauche ich euch nicht nochmal zu erzählen, die Absicht spielt eine sehr, sehr große Rolle. Denn oft ist es so, dass du jemanden siehst, der hat kein Geld und der wünscht sich, dass er Geld hat, aber er fasst keine Absicht. Fasst die Absicht. Denk dir, wenn ich so viel Geld hätte wie der Bruder XY, der andauernd seine Hand hebt, wenn eine Spendenaktion ist, der andauernd 1.000, 2.000, der andauernd Geld gibt, egal wo, in der Moschee, Hilfsorganisation, Hilfsprojekte, egal wie, fasst deine Absicht und denk dir, bei Allah, wenn ich so viel Geld hätte, dann würde ich genauso spenden, wie er spendet. Und dann bekommst du die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, auch wenn du gar nicht gespendet hast. Das heißt, liebe Geschwister, diese Art des Neides ist erlaubt. Und wir erwähnen auch eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die dies verdeutlicht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, am jüngsten Tag werden Personen kommen auf Minbar, yani auf einem Podest sozusagen aus Nur. Die Anbiya und die Shuhada werden neidisch auf sie sein.
Nur Licht.
Nur aus Licht. Nein. dass sie auf Minbar kommen, yani auf einem Podest aus Licht, und die Anbiya und die Shuhada werden neidisch auf sie sein. Das heißt, das ist ebenfalls ein Beweis, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam selbst diese Aussage erwähnt hat, deutet darauf hin, dass es erlaubt ist, in gewissen Dingen neidisch zu sein. Natürlich diese Personen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam fortfährt, indem er sagt, Personen, die sich für Allah subhanahu wa ta'ala lieben, und wenn die Menschen sich fürchten, dann fürchten sie sich nicht und so weiter und so fort, bis zum Ende des Hadithes. Aber ausschlaggebend ist hier, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass sie von den Anbiya und den Shuhada beneidet werden. Was nicht bedeutet, dass diese Personen höher gestellt sind als die Anbiya und Shuhada, sondern das soll nur lediglich darauf hindeuten, dass aufgrund ihrer gewaltigen Taten, dass sie beneidet werden, selbst wenn sie nicht höher sind als die Anbiya und die Shuhada. Das heißt, und das ist das, worin die Muslime wetteifern sollen. Das ist das, worin die Muslime wetteifern sollen. Und das ist auch das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Und darin sollen die Wetteiferer wetteifern. Und das ist auch eine Aussage der Salaf, die gesagt haben, wenn jemand kommt, um uns in unserer Religion mit uns zu wetteifern, yani mit uns, sich mit uns zu messen in unserer Religion, dann werden wir uns mit ihm messen. Dann werden wir mit ihm wetteifern. Und wenn er kommt, um mit uns in der Dunya zu wetteifern, dann lassen wir ihm die Dunya und werden nicht mit ihm wetteifern. Und das sind, liebe Geschwister, die zwei lediglichen Ausnahmefälle. Das heißt, jemand, der Wissen und Hikmah bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala und jemand, der Vermögen bekommen hat von Allah azza wa jal und auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala spendet.
كم بقي على النداء؟ دقيقة. طيب خير إن شاء الله. إذن هكذا فهمنا وتعلمنا المقصود بالحسد. الآن ننتقل إلى النهي الثاني. ولا تناجشوا. ولا تناجشوا. العلماء وقفوا في شرحهم الحديث مع صورة من صورة التناجش في البيوع. إيه معنى النجش في البيع؟ إما يجي لك كده أمر يقول لك الإسلام نهى عن النجش في البيع، يعني إيه؟ النجش أن يقوم الإنسان في مقام البيع والشراء بالزيادة على سلعة من السلع، إما لمصلحة البائع فيزيد له الثمن هو لا يريد أن يشتري، إما لمصلحة البائع فيزيد له الثمن، وإما للإضرار بالمشتري فيزود عليه الثمن، سواء كان هذا باتفاق مع البائع أو بغير اتفاق. هذا من الكبائر. يعني إيه؟ عبد الكريم تاجر يبيع السلع، ملابس مثلا زي الجلابة المغربي، خلاص الشيخ سيد رايح يشتري جلابة مغربية عند الشيخ عبد الكريم، خلاص وصلت كده. يجي أبو عمر لا الشيخ سيد بيشتري الجلابة، خلاص، وهي أصلا سعرها 20 يورو مثلا. أبو عمر بينه وبين الشيخ سيد بعض المناوشات، فيروح لعبد الكريم وأنا بشتري، نشتريها منك ب30 يورو. هو مش هيشتري، ولكن يريد إيه؟ الإضرار بي أنا، خلاص. فأنا لما أقول إيه ب30، طب أنا أخذها ب35.
كم تأخذ أنت؟
ماشي كده؟ خلاص؟ بعد ما كان سعرها 20 بقت بكام؟
35.
يروح هو ماشي وأنا أتورط في إيه؟ في الثمن. فده اسمه نجش. أحياناً بقى بيكون في اتفاق بين أبو عمر وبين عبد الكريم مثلاً، في بعض التجار يعمل كده، يكون معاه 2-3 من العمال عنده أو معارفه، أثناء البيع والشراء يدخلوا هم. الله يبارك لك يا حاج عبد الكريم، أنا أمس خدت منه نفس الجلابة دي ب45 يورو وجميلة، ورحت لقيت تاجر آخر يبيعها ب50. المشتري يعني ينظر كده، هذه شكلها قيمة، أنا أخذها. وروح الثاني ماشي، وروح للثاني والثالث، وهكذا لما يورط الناس في الإيه؟ في الشراء بأثمان مرتفعة والسلعة لا تستحق. هذه كبيرة من الكبائر، يأثم البائع ومن استخدمه للنجش. وحتى إن لم يستخدم البائع فالناجش آثم لا محالة إن أراد الإضرار بالغير. وده ضبط يحفظ لنا الأخوة الإيمانية. ليه؟ لما أنا أعرف بعدين إن أبو عمر فعل معي كذا عشان يضرني، هل هتربطني بإخوة؟ أبدا. كذلك لما أعرف أن البائع ده بيتفق مع عمر من أجل هذا، هل هتربطني بينهم وبينهم أخوة؟ أبدا. فتبدأ الصلاة تتمزق. ده مش بس كده، وسوف يوقعني ذلك في الغيبة وفي السب وفي الطعن. يبقى أصبح هما الاثنان سببا في معصية الله عز وجل. إن أنا لما أمشي يذكر عبد الكريم كبائع، لا لا، ده نصاب، ده غشاش، ومعاه واحد مش عارف، وتبدأ المجالس هكذا. شوف الشيطان عمل ايه من اجل بيعة. فالاسلام يقول لك لا، ولا تناجشوا. يبقى دي صورة ذكرها العلماء في النجش كبيع،
إنما في الأصل النجش أصله المكر والخداع، سواء كان في بيع أو في غيره. إن مكرت بمسلم أو احتلت على مسلم أو خدعت مسلما وقعت في هذه الكبيرة والعياذ بالله التي تقطع أواصر الأخوة الإيمانية الصادقة. ولا تناجش.
Dann kommen wir noch kurz zum zweiten Teil des Hadithes. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Seid nicht neidisch aufeinander. Und das ist das, was wir vorhin erwähnt haben. Und überbietet einander beim Handel nicht. Was ist damit gemeint, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Und überbietet einander beim Handel nicht? Und auch dieses Überbieten beim Handel, liebe Geschwister, ist eine von den großen Sünden. Und wie es der Sheikh verdeutlicht hat, ich glaube, das hat auch jeder verstanden so ein bisschen. Das heißt, wenn ich beispielsweise auf den Markt gehe, ja, wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, ich bin jemand, der ein Händler ist, ich verkaufe beispielsweise Gewänder und dann kommt der Sheikh Sayyid und möchte von mir ein Gewand kaufen und ich sage ihm, dieses Gewand kostet 20 Euro, beispielsweise. Dann kommt beispielsweise der Bruder Ahmed, der überhaupt kein Interesse daran hat, dieses Gewand zu kaufen, der hat überhaupt kein Interesse daran und sagt, Abdelkarim, ich gebe dir für dieses Gewand 30 Euro. Ja, nee, wir haben gesagt, der hat überhaupt gar kein Interesse an dem Gewand. Und dann ist der Sheikh Sayyid natürlich, weil er sich das Gewand verliebt hat, das schöne marokkanische Gewand, ja, wird er sagen, ich gebe dir 35 Euro. Und dann geht Ahmed weg, hat überhaupt kein Interesse am Kauf und der Sheikh Sayyid gibt mir 35 Euro, obwohl das Gewand vielleicht nur 20 Euro wert ist. Das heißt, das ist dieses Übereinander, ja, nee, Überbieten beim Handeln. Das ist eine große Sünde. Manchmal ist es so, dass der Verkäufer und der, ich nenne es jetzt mal die dritte Person, unter einer Decke stecken. Es gibt manchmal die Händler, der ist beispielsweise ein Händler, der hat ein Geschäft, der verkauft, wie wir jetzt gesagt haben, beispielsweise Gewänder. Und dann hat er so seine Praktik, ja, in unseren Ländern gibt es keine Praktika, aber ihr wisst, was gemeint ist, ja. Dann hat er solche Mitarbeiter, jungen Mitarbeiter bei sich und so weiter und so fort. Und dann sagt er ihm, hör mal zu, wir gehen heute auf den Markt und jedes Mal, wenn du siehst, dass jemand kommt, kommst du mit derselben Masche rein. Masha'Allah, die Gewänder von diesem, die sind ja der Hammer. Ich habe mir gestern eins von ihm gekauft und das ist so eine super Ware und du bietest mit und dann verziehst du dich. Ja? Und das ist natürlich um den Preis hoch. Wenn das der Fall ist, dann sind beide in die Sünde gefallen. Weil manchmal ist es so, dass der Verkäufer davon Bescheid weiß und manchmal kommt es vor, dass er nichts davon Bescheid weiß. Wenn beispielsweise Ahmed mich nicht kennt als Verkäufer, aber er möchte einfach nur dem Sheikh einen Schaden zufügen. Zwischen ihnen sind Reibereien und er möchte ihm einen Schaden zufügen. Der sieht ihn auf dem Markt und geht direkt hin und sagt, ich gebe dir dafür so und so viel. Und ich gebe dir dafür so und so viel, obwohl er kein Interesse hat zu kaufen, um einfach nur den Preis zu steigern, um ihm einen Schaden zuzufügen. Das heißt, liebe Geschwister, auch das wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verboten. Und wir sehen, es wurde verboten aufgrund, die Brüderlichkeit zu schützen. Denn wenn beispielsweise Ahmed das mit dem Sheikh Sayyid macht, ja, dann wird der Sheikh Sayyid natürlich nicht mehr die Brüderlichkeit zu ihm haben, die er haben sollte. Und wenn wir das in Absprache gegen den Sheikh Sayyid machen, dann wird auch ich als Verkäufer, ja, nee, wird er zu mir keine Bindung haben, er wird vor mir warnen und so weiter und so fort. Vielleicht fällt man in Lästerei und ähnliche Taten. Und das heißt, der Islam ist gekommen, um all dies zu verhindern, um die islamische Brüderlichkeit zu schützen.
بهذا القدر نكتفي لتلك المقام فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته